Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon heute Carsten Hug. 78 Jahre ist es her, dass sowjetische Truppen das Vernichtungslager Auschwitz befreit haben. Heute gibt es kaum noch Überlebende des nationalsozialistischen Völkermordes, es gibt auch keine Täter mehr, das heißt, es gibt keine Zeugen. Umso wichtiger werden die Zeugnisse selbst, alles, was überliefert und aufgehoben wurde. Auch die Literatur hilft, Erinnerungen zu bewahren. Christoph Häupner, geboren 1949, sammelt seit über 4 Jahrzehnten Berichte von Überlebenden der Shoah. Der Autor und Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees hat ein 3-bändiges Werk vorgelegt, in dem er Erinnerungen von Überlebenden in eine literarische Form kleidet. Nun erscheint der 3. Band, als wir Maikäfer waren. Geschichten, in denen der Autor von Menschen erzählt, die mit ihren Toten leben, ihren Schuldgefühlen, ihrer Trauer und ihrem Zorn. Ich habe Christoph Häupner gefragt, wie die Geschichten in seinem Buch zustande gekommen sind.
Diese Geschichten sind im Wesentlichen zustande gekommen durch Zuhören und vielfältige Begegnungen mit Überlebenden, und zwar nicht in der klassischen Situation eines Zeitzeugengesprächs, sondern bei beiläufigen Begegnungen beim Essen, beim gemeinsamen Spazierengehen, beim gemeinsamen Reisen. Ich habe viele Jahrzehnte mit Überlebenden verbracht, sehr eng, sehr vertraut, und die Geschichten, die ich da gehört habe, in Momenten, wo sich diese Menschen geöffnet haben und dann manchmal auch etwas über ihre Lippen kam, was sonst nicht zu ihrem erzählerischen Erinnerungsrepertoire gehört hat, sag ich mal, das alles verdichtet sich zu diesen Erzählungen.
Und wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie dann während der Gespräche, während des Spazierengehens sich Notizen gemacht oder zu Hause sich hingesetzt und gesagt, das muss ich mir merken? Oder haben Sie dann nochmal in einem zweiten Schritt vielleicht nachgefragt und haben gesagt, kannst du mir das nochmal erzählen?
Manchmal habe ich nachgefragt, um die Erinnerung sehr präzise zu behalten. In anderen Fällen habe ich einfach das getan, was früher die Erzähler getan haben. Ich habe es weiter erzählt. Und zwar vorwiegend in der Begegnung mit jungen Menschen in der Gedenkstätte Auschwitz, wo ich Führungen gemacht habe im ganz althergebrachten Sinne. Und dann habe ich, weil die Überlebenden nicht zur Verfügung standen, diese Geschichten von ihnen erzählt und sie als Persönlichkeiten vorgestellt. Und das Wiederholen schafft eine literarische Grundlage für das schriftliche Erzählen dann.
Das Erlebte wird zur Literatur in Ihren Geschichten, aber warum reicht es eben nicht, ein Zeitzeugengespräch aufzuzeichnen, sondern warum hatten Sie das Gefühl, Sie müssen es gestalten?
Das ist eine Frage, die die Zukunft betrifft. Überlebende haben den Anspruch gehabt, und den habe ich auch als Anspruch an mich empfunden, dass ich ihre Erzählungen weitergebe in der Form, in der meine Emotionen sie begleiten. Und auch mein literarisches Können. Denn sie haben ja gewusst, dass ich Schriftsteller bin und dass ich etwas damit machen werde, wenngleich ich damals noch nicht gewusst habe, was das sein wird. Aber der Anspruch, dass Menschen ihre Erzählungen weitertragen, den haben sie schon sehr deutlich.
Aber wenn ich jetzt daran denke, dass das ja Geschichten sind, auch für eine Generation, die dann keine Zeitzeugen mehr getroffen haben wird, kann man da nicht leicht dahergehen und sagen, naja, das ist doch eh nur eine Geschichte.
Ich hoffe, dass das nicht so sein wird, aber die Gefahr besteht immer, dass die Fiktion einer literarischen Erzählung, die ja Dinge verdichtet und auch Erzählungen zusammenfügt, die zusammengehören, also die an demselben Ort spielen, zum selben Zeitpunkt, dass die abgetan werden in der Zukunft. Ja, das hat der sich so ausgedacht. Und ich meine, ich bin nicht naiv. Es gibt natürlich interessierte Leute aus der rechten Ecke, die genau das tun werden. Das ist Fake sozusagen. Ich vertraue aber darauf, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich berühren lassen von den Geschichten und für die diese Geschichten auch ein Türöffner sind, sich dann mit der Thematik auch in einem ganz anderen Rahmen zu beschäftigen. Und diesen anderen Rahmen gibt es. Dafür haben die Überlebenden selber gesorgt. Eine breite Grundlage an Informationen, die jedem, der sich informieren will, wirklich zur Verfügung steht.
Was war denn für Sie jetzt eine große oder vielleicht die größte Herausforderung beim Literarisieren dieser realen Geschichten? Worauf muss man achten? Was ist wichtig, wenn man das tut?
Man muss die Empfindungen der Menschen verstanden haben. Man muss die Nähe sich nicht nur einbilden, sondern für diese Nähe auch eine Bestätigung bekommen haben von den Betroffenen selbst, dass sie wirklich vorhanden ist. Also ein Vertrauensvorschuss, der immer wieder erneuert wird. Und gleichzeitig, Herr Huck, Sie haben es eben schon gesagt, ist es natürlich wichtig, was ist die Erzählperspektive? Und Sie können sich vorstellen, dass die Ich-Perspektive, die ich schließlich gewählt habe, eine ist, wo man gewissermaßen ständig auf dünnem Eis geht, weil man immer weiß, wie leicht man abrutschen kann in eine Verwechslung seiner eigenen Emotionen mit denen der Geschilderten. Und da habe ich mich sehr sorgfältig bemüht, auf diesem Eis nicht auszurutschen, sondern den Menschen gerecht zu werden und ihnen auch treu zu bleiben.
Gibt es denn auch Geschichten, die Sie gehört haben von Überlebenden und wo es Ihnen nicht möglich war, sie in eine andere literarische Geschichte zu überführen?
Solche Geschichten gibt es und an die werde ich mich auch nicht ranwagen. Die sind in ihrer Entsetzlichkeit so, dass man sie nicht beschreiben möchte. Es gibt Situationen der Deformierung, die kann man nicht schildern und die soll man auch nicht schildern.
Jetzt machen Sie aber eben auch vor Ort in Auschwitz. Sie machen Führungen, Sie reden mit Menschen. Sie haben einen Rapper vor einigen Jahren eingeladen, dorthin zu kommen. Also ein Großteil Ihres Lebens haben Sie sich mit der, ich sag jetzt mal, Erinnerungsarbeit oder Vermittlung der Geschehnisse in Auschwitz beschäftigt. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass Literatur und Geschichten hilfreich sind, Erinnerung zu bewahren?
In jedem Fall. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in der Begegnung mit jungen Menschen, dass die Erzählungen sie berühren und sehr persönlich ansprechen. Und sie eine Herausforderung empfinden, darauf jetzt zu reagieren. Und das ist es mir wert gewesen, sozusagen. Sie haben recht, ich habe mich viele Jahrzehnte damit befasst. Ich habe mich manchmal gefragt, belastet das dich nicht oder reduziert dich das nicht auf ein Thema? Aber das ist mein Thema. Wer das Buch lesen will, mag es bitte lesen. Ich hoffe, er spürt hinter dem Entsetzlichen auch den Lebensmut und die Freude am Leben, die diese Menschen trotzdem gehabt haben und haben und die sie ausstrahlen, in einer sozialen Art mit anderen Menschen unvoreingenommen und sensibel umzugehen. Sie wollen niemand mit ihrem Leid auf den Nerv fallen, aber sie wollen, dass die jungen Leute ihr Leben bestehen ohne diese Gefahren.
Dankeschön, Herr Häubner.
Ich bedanke mich.
Christoph Häubners Bücher erscheinen im Steidel Verlag, der jüngste Erzählband, als wir die Maikäfer waren. 100 Seiten kostet 14,80 Euro. An einem Gedenktag wie heute darf auch gefragt werden, in welcher Weise generationsübergreifendes Gedenken und Erinnern eine Herausforderung ist. Mit Ritualen allein ist es ja nicht getan. Über transgenerationale Traumata denkt Mark Sinan nach. 1976 als Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren. Er hat zunächst als Musiker Karriere gemacht und sich in seinen Kompositionen mit Rassismus, mit der Shoah und dem Genozid an den Armeniern auseinandergesetzt. Der steht auch im Zentrum seines Debütromans. Gleißendes Licht. Jan Drees hat ihn gelesen.
Schon Robert Musil hat erkannt, die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Diese schöne Beobachtung ist dem beeindruckenden Debüt Gleißendes Licht vorangestellt, das auf verschiedenen Ebenen eine traumatische Familiengeschichte erzählt und zeigt, wie sich dieses Hineinfallen in die unendliche Flüssigkeit anfühlen kann. Der Komponist und Musiker Mark Sinan eröffnet seinen Roman mit 14 eindringlichen Paukenschlägen. Und die Erschütterungen eben dieser Schläge grundieren seine Erzählung, die von den beinahe 110 Jahre andauernden Folgen eines abscheulichen Verbrechens berichtet. Es ereignet sich während des weiterhin von der türkischen Regierung geleugneten Völkermords an den Armeniern. Im ersten Kapitel rudert der junge türkische Hilfssoldat Hüsigin Unmut von Ordu aus auf das offene Schwarze Meer. Es ist der windstillste Tag des späten Frühlings 1915. An Bord des Ruderboots sind Soldaten des Osmanischen Reichs und 14 armenische Kinder. Irgendwann stoppt die Fahrt. Dann wird Hüsigin Zeuge einer schockierenden, mit dem Geräusch eines auf dem Wasser aufschlagenden Körpers beginnenden Exekution.
Das Boot schwankt heftig und doch wagte es nicht, sich zu regen. Was ist das für ein unerhörtes Geräusch, denkt er. Und sofort nochmal der nächste Schlag wie eine tiefe Hochzeitstrommel und dann der Klang von Wasser, das sich über dem mit den Fluten versinkenden Körper schließt. 14-mal wiederholt sich der Schlag und Hüsigin fragt sich, wie sie so still sind, die Kinder, wenn sie die anderen in den Fluten versinken sehen, um schließlich selbst hinterherzugehen. Und warum sie sinken, sinken, sinken wie Steine.
14 Kinder werden ermordet, das sind 14 von bis zu 1,5 Millionen Opfern, die hauptsächlich 1915 und 1916 beim Völkermord an den Armeniern während Massenexekutionen und Todesmärschen umgekommen sind. Der junge Hüsigin, gleichsam Zeuge und bezahlter Profiteur des mehrfachen Kindsmords, ist einer von zwei männlichen Hauptfiguren. Hüsigin verdrängt die schreckliche Tat. Er heiratet eine armenische Waise und erlebt sein persönliches Wirtschaftswunder durch den Export von Haselnusskernen im großen Stil, bis Importbeschränkungen infolge des Zweiten Weltkriegs das Geschäft ruinieren. Oder liegt der fürchterliche Urgrund seines Bankrotts im Schwarzen Meer geborgen?
Irgendwann wurde ihm das Geschäft zu klein und da entschied er, in die Fischerei einzusteigen, fing Schweinswale und Delfine, um Tran herzustellen. Meine Oma, meine Anne, sagte ihm, er solle das nicht tun. Wale töten sei eine Sünde. Es würde ihn ruinieren. 2 Jahre später war er pleite.
Die Wahrheit, wie gesagt, ist eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Es wird bis zum Schluss unklar bleiben, was genau den Niedergang des Haselnussgeschäfts begründet hat. Aber nicht nur Hüsigin fällt, sondern viele Jahrzehnte später auch ein anderer Mann, die zweite männliche Hauptfigur. Dieser andere Mann wird bereits im zweiten Kapitel vorgestellt. Es ist Hüsigins Enkel Kahn, der in den ersten Jahren seines Lebens nichts von den familiären Genozidverstrickungen ahnt. Kahns Kindheit in München der 1980er Jahre ist in einer nicht wissenden Unschuld geborgen.
Der Vater Ingenieur mittleren Alters, mittlerer Angestellter bei Siemens. Die Mutter technische Zeichnerin, hatte in seiner Abteilung gearbeitet und wusste gleich, er war der Richtige für sie. Und ihr Verstand sagte ihr, dass er ihr gegenüber loyal sein würde. Ihr Gefühl sagte ihr, dass das mehr war, als sie je von einem der Männer hätte erwarten können, die sie sehr geliebt hatte. Ungewöhnlich für eine Münchner Durchschnittsfamilie war, dass Kahns Mutter Nur hieß. Nach einem Jahr in München sprach sie fließend Deutsch.
Das ist ein vollkommen anderes Leben als das Leben des Großvaters, 1500 Kilometer und 2 Generationen vom Enkel entfernt. Dennoch sind beide Leben miteinander verbunden. Die traumatischen Ereignisse aus dem Jahr 1915 wurden, so die These des Romans, auf frappierende Weise weitergereicht. Wie dieses Weiterreichen geschah, wird über 280 Seiten erst Stück für Stück deutlich. Wie in einer Detektivgeschichte enträtselt gleißendes Licht in jedem Kapitel neue Indizien, dabei springend vom Bosporus der 1910er Jahre ins New York der Mid-90er, vom Schwarzen Meer der 1930er übers München der 1980er bis in die spekulierte Zukunft des Frühjahrs 2023. Der Text folgt so einer ebenso kriminalistischen wie Proustschen Recherche, die Kahn im Alter von über 40 Jahren beginnt, nachdem ihm klar geworden ist, dass er, der Traumatisierte, nicht mehr weitermachen kann wie bisher.
Schreib endlich die Geschichte auf, Kahn. Schreibe, damit du sie vergessen kannst. Denn nur im Vergessen besteht die Chance zu überleben, sagte der Dede, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Ich beginne zu schreiben.
Gleißendes Licht kann man als Ergebnis dieses Schreibprozesses lesen. Kahn, der Enkel, ist zwar früh ein erfolgreicher Musiker, doch in ihm wirkt eine vor sich selbst verborgene Aggressivität, die insbesondere in einer empathisch erzählten toxischen Liebesbeziehung offenbar wird. Es ist die Aggressivität des Nicht-Verarbeiteten, ein wütendes Nicht-Aussprechen-Können des Monströsen, des Genozids. Kahn gelingt auf keiner Ebene die Artikulation seiner Gedanken und Gefühle, nicht einmal gegenüber Sissi, seiner Geliebten, der berührendsten, opferbereitesten Figur dieser Geschichte, in der noch einige andere opferbereite Frauenfiguren ihren Auftritt haben. Sissi ist erwartungsfrei und dem schwierigen Charakter Kahns zugewandt. Sissi verkörpert eine mögliche Heilung.
Eine Sache bleibt, als Sissi und Kahn längst ein Paar sind. Sie führen ewige Telefonate des Schweigens. Stunden und Nächte lang lauschen sie dem Knistern der Leitung, schlafen ein, erwachen und lauschen wieder. Kahn kann sich nur in Gedanken klar artikulieren, aber wenn es ums Sprechen geht, wird er stumm. Da ist ein Dickicht aus erlernten Verboten und die Unfähigkeit, bei der Sache zu bleiben, das Lärmen unzähliger Nebenschauplätze.
Etwas in Kahn fühlt, dass er sich über die erlernten Verbote erheben muss, dass es auch für ihn kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Doch erst muss er zahlreiche Trümmer hinterlassen, bevor er den Mut aufbringt, die Geschichte seiner Familie aufzuschreiben, postmemorial, wie so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller unserer Gegenwart. Einfühlsam zeigt dieser Roman, wie sich Kahn in seiner frühen Zeit als Erwachsener quält, wie diese Nichtverarbeitung des Familientraumas verhindert, dass er glücklich wird. Verschlungene Wege geht er immer um das eigentliche Problem seines Lebens herum. Gleißendes Licht beschreibt im metaphernsatten, teilweise mythischem Ton, wie dieser getriebene Mann über viele Jahre seine musikalische Karriere geradezu manisch verfolgt, als gelte es, den inneren Schmerz durch äußeren Applaus zu lindern. Kahn steht unter einer permanenten Hochspannung, er ackert, kämpft und bemüht sich, dem inneren Schrecken davonzulaufen.
Kahns Vorstellung von Größe besteht darin, dass er ohne Unterlass versucht, sich zu überfordern. Glück würde sich einstellen, wenn er sich für das rechte Maß interessierte. Im Leben wie beim Joggen. Wenn er liefe, um das Adrenalin in seinen Adern zu verbrennen, um die Wut zu lindern, die in Wahrheit Angst ist. Doch wenn die Angst vergangen ist, läuft er weiter, bis ein anderes Gefühl, der Schmerz, ihn bestimmt.
Der physische Schmerz soll die psychische Qual überdecken. Mit dem sich verausgabenden Körper kämpft Kahn gegen seinen erschöpften Geist. Meisterhaft fühlt sich dieser Roman in die Pein jener Enkel ein, die betrauern, worüber ihre Großeltern und Eltern nur schweigen konnten. Er verschränkt Generationen, Perspektiven, Erzählungen. Er will auf poetischem Wege ein großes Problem verstehen und ist in diesem Verstehen einer nicht endenden Hoffnung zugeneigt.
Wenn er anerkenne, dass etwas nicht stimme mit seiner Familie, mit ihm, dann könne er eine Verwandlung vollziehen, die bald abgeschlossen sei, und für diese Transformation brauche er sie, Sissi. Sie habe sich in eine Raupe verliebt, die sich nun verpuppt habe, um ein Schmetterling zu werden. Ich werde dein Pfauenauge sein, wirklich, oder glaubst du mir nicht?
Man kann nur staunen, wie variantenreich die literarische Klaviatur des Musikers Marc Sinan ist, wie er Kapitel kombiniert, Tonarten wechselt, wie er unterschiedlich klingende Motive durch diese Geschichte zieht, bis der Eindruck eines großen, polyphonen Oratoriums entsteht. Gleißendes Licht ist ein großer Künstlerroman, eine deutsch-türkische Familienaufstellung und eine Heilslehre über die Frage, wie innerer Frieden trotz eines langen Kampfes möglich wird. Doch sind wir Brüder, steht in einem der letzten an eine Litanei erinnernden Kapitel, wenn Kahn den Täternachfahren gegenübersteht und bekennt: Meine Vergebung ist dein, euer Frieden, euer Glück, Heil, deine Gesundung ist meine Gesundung, unser Leben ist eure Freiheit vom Blutdurst deines Volkes, eure Erlösung. Dieser bemerkenswerte, vibrierende Roman zeigt, dass jede Geschichte, selbst die schrecklichste, die Chance ihrer Befriedung in sich birgt. Dafür muss sie allerdings erzählt werden, Das braucht Mut. Und eben diesen überaus großen Mut hat Marc Sinan mit Gleißendes Licht auf bewundernswerte Weise bewiesen.
Marc Sinans Gleißendes Licht hat Jan Drees gelesen. Erschienen ist der Roman im Rowohlt Verlag. 272 Seiten kosten 24 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin die erleichternde Nachricht: Der Asteroid 2023 BU ist heute Morgen knapp an der Erde vorbeigeschrammt. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Hug.